Hat da jemand AI gesagt? Oracle springt nach oben, 300 Billionen Dollar Deal. Tja, da ist man gerne im Sales. Ja, das hat die Woche bestimmt, allen voran natürlich für die Tech-Werte. Darüber wird gesprochen. Ja, und was noch so an den Märkten los war und vielleicht los sein könnte, das werden wir jetzt besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal aus Lima. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Marktwoche, neueste Ausgabe, 15. September. Ja, wir gehen so mit Endspurt oder mit langen Schritten in den Herbst rein, fast schon eine Jahresendspurt, soweit will ich noch nicht gehen, aber es wird deutlich, der Winter zieht auf, zumindest auf der Nordhalbkugel hier in Lima, auf der Südhalbkugel kommt endlich der Frühling rein. Es wird tatsächlich ein bisschen wärmer, es lockert sich auf, kommt tatsächlich auch die Sonne raus. Ich meine, warm ist es ja schon die ganze Zeit irgendwie, ja, zumindest wenn man auf die Temperatur schaut, 15 bis 20 Grad, ja, wo wir so in Deutschland oder auch Schweiz, Österreich eigentlich schon sagen, hey toll, jetzt geht's los, Frühling oder so leicht Sommer. Ist es hier tatsächlich durch den Nebel, durch die Wolken, durch Wind gibt es ja auch nicht so wirklich, aber es ist halt einfach kühl, weil das kühle Wetter einfach vom, das gefühlt kühle vom Ozean rüberkommt. Habe ich noch mal ein kleines Video mitgebracht, das ist dieses Grau sehen, das berühmte Lima-Grau, aber das ist dann so bald vorbei. Gut, für mich jetzt nicht so wirklich entscheidend, ich bin ab Mittwoch dann wieder unterwegs, dann geht es für mich nach Bogota. Und da werde ich ein weiteres Mal auf einer solchen Invitation-Only-Konferenz dabei sein, um eben hier so ein bisschen das Influencer- und Trading-Coach, wie auch immer, Industrienetzwerk kennenzulernen und das zu erweitern. Apropos Netzwerk, ich nehme nochmal die Freiheit, Sie auf die IFTA-Konferenz aufmerksam zu machen. Wenn Sie Lust haben, John Bollinger, John Carter, Tom Hugard, Andrea Unger, Patrick Nill, Robin Kömel, Max Schulz und viele, viele andere Größen mal persönlich kennenzulernen, die persönlich zu erleben, dann schauen Sie gerne bei ifta.org vorbei, um einfach sich Ihr Ticket zu sichern. Entweder live vor Ort, Tages- oder Dreitagesticket oder online, das geht auch, wir streamen alle drei Tage. Also wer einfach nicht wirklich raus kann oder will, da die Möglichkeit. Soweit dazu und jetzt lassen wir uns direkt mal reingehen in die Zahlen. Was war eigentlich los so in den letzten Tagen? Ja, wir gehen rein in die Erzeugerpreise in den USA. Die sind deutlich runtergegangen am Mittwoch und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Heißt also, dass hier natürlich die Erwartung ist, dass man im Endeffekt mit niedrigen Inflationszahlen halt auch rechnen kann. Und das ist im Endeffekt das, was ja auch diese Zinssenkungsfantasie angetrieben hat. Auf der anderen Seite, und das sehen wir am Donnerstag, ist es mit den Hoffnungen dann doch noch nicht so weit, dass wir eben einfach sehen, naja, zumindest für den August haben wir schon noch eine höhere Inflation, aber dann eben für September, Oktober, November und so fort ist vielleicht sogar die Hoffnung, dass wir hier eine niedrige Inflation bekommen und dann vielleicht die Fed die Zinsen noch weiter senken könnte. Denn offen gesagt, die Fed-Sitzung ist ja dann schon in ein paar Tagen, so ist es ja nicht. Ja, und die Markterwartung, die Haltung ist überwiegend so, dass man von 0,25 Prozentpunkten ausgeht. Da werden wir dann nochmal einen Blick aufs FedWatch-Tool werfen. Ja, und dann haben wir eben die Ersterträge aus der oder für die Arbeitslosenhilfe. Sind wir unter den Erwartungen, also über den Erwartungen eigentlich. Heißt also, es gibt mehr Anträge, heißt auf der anderen Seite schwächelnde Wirtschaft, mal so in Anführungszeichen. Zumindest bedeutet, dass es die Wirtschaft jetzt nicht wirklich überbordend heiß läuft, sondern dass man sich vielleicht von Unternehmensseite momentan genau überlegt, wo schafft man Jobs, wo löst man Jobs auf und dementsprechend können wir das in den Zahlen ablesen. Und das bedeutet eben auch hier, dass vielleicht sogar von Seiten der EZB, ich blicke gerade auf den Zinssatz der EZB, aber dass man seitens von der Fed einen weiteren Bedarf sieht, da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Unterstützung zu geben. Ja, wo ich es gerade versprochen habe, die Zinsentscheidung der EZB stand natürlich auch an am Donnerstag. 2,0 ist es gewesen, ist es geblieben und ist auch erwartet worden. Von daher nichts Neues an der Stelle. Auch so wie ich es immer wieder gesagt habe, im Endeffekt muss die EZB sich ja auch einen gewissen Spielraum noch halten. Ja, wenn wir 2% haben, dann ist da momentan sowieso nicht wirklich viel zu holen. Sollten wir da noch weiter senken und es könnte dann wieder die Inflation aufkommen, ja, dann sitzt man dann eben wieder da und muss sich wieder hochbewegen. Ich kann das schon verstehen, dass man sich da etwas zurückhält um eben im Zweifelsfall auch das Thema der Rezession weiter im Auge zu behalten. Denn wenn wir auf Deutschland schauen, ist ja hier noch lange nicht das Thema durch. Und dann am Freitag nochmal aus Deutschland die Verbraucherpreise, 2,2%. Aber das ist etwas, was wir letztendlich ja auch schon kennen. Und dann geht es in den kommenden Tagen, geht es in die Konjunkturerwartung rein. Für Deutschland darf man gespannt sein. Und die einzelnen Umsätze in den USA, hier darf man natürlich auch mal genau hinschauen auf die Kernrate bzw. auf den Monat, was dann hier letzten Endes letztlich auch geschehen ist. Denn wir wissen, der Einzelhandel spielt natürlich eine große Rolle, der Binnenkonsum spielt eine große Rolle in den USA und da muss man natürlich noch genau drauf gehen. Ja, dann geht es am Mittwoch in die zwei wichtigen Punkte, wobei der eine Punkt definitiv der wichtigste ist, die Zinsentscheidung der Fed von 4,5 auf 4,25%. Das ist die Erwartungshaltung. Da darf man genau hinschauen und vor allem auch hinhören, was passiert dann nachher in der Pressekonferenz. Vielleicht gibt es im FOMC-Statement schon ein bisschen was rauszuhören und dementsprechend halt auch die Idee, geht es eigentlich direkt danach weiter von den 4,25 auf die 4% in der nächsten Sitzung oder hält man sich da noch bedeckt? Das ist die große Frage, die dann natürlich auch die Märkte beeinflussen könnte. Allen voran natürlich dann auch den US-Dollar, US-Dollar-Index. Und aus der Eurozone der Verbraucherpreisindex 2,1% wird erwartet. Also eine minimale Steigerung. Muss man mal schauen, wo wir dann da stehen. Und dann schließt die Woche ab. Nochmal dann mit den USA, Thema Arbeitslosenhilfe. Da muss man nochmal schauen, inwieweit sich da vielleicht was ändert. Und man kann mal bei Frau Lagarde zuhören. Allerdings nach der Zinsentscheidung in den vergangenen Tagen ist da letzten Endes auch noch nicht wirklich viel zu erwarten aus meiner Sicht. Ja, und damit haben wir diese Dinge abgehakt. Wir schauen kurz ins FedWatch-Tool und dann direkt in die Charts. 6,6% der Befragten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen um 0,5% senkt. Heißt also eigentlich fast schon verschwindend gering. Man hat sich auf 4,25 geeinigt, also von 4,25 an auf die 4 in der Spanne dann. Darauf hat man sich verständigt, das ist eingepreist und wenn wir uns dann mal die Charts anschauen, dann sehen wir schon, wie in freudiger Erwartung auch hier die Rallye direkt wieder fortgesetzt wird und natürlich ist dann Fast and Forex nochmal besonders spannend für uns, aber soweit dann erstmal am Mittwoch bei der Aufnahme, beziehungsweise am Donnerstag, wenn Sie das Ganze dann sehen. Ja, soweit gibt es hier nichts Neues, ich wäre jetzt wirklich überrascht, wenn wir dann hier in den paar Tagen, die wir halt bis zum 17. September dann noch haben, wenn wir da was anderes sehen würden, wenn es sich groß verschieben würde. Von daher können wir hier mal einen Haken dran machen und direkt mal in den FDAX übergehen. Wir sehen den DAX Future Wochenchart, wie immer. Wir starten ja in Deutschland immer mit der Marktbetrachtung und was ist in der letzten Woche passiert? Irgendwie gar nichts. Ja, das ist ja auf der einen Seite gut, weil wir hier am unteren Bereich einer Range angekommen sind, da eher eine Konsolidierung, ja, hier kann man nicht wirklich das als Trading Range bezeichnen. Also kurzfristig schon, so Intraday, aber hier so auf Wochenchart-Basis ist da natürlich nicht wirklich viel zu holen. Und wir sind hier mit einem Spinning Top Doji, ja eher ein Doji, am unteren Bereich angekommen und man sieht sehr schön im Tageschart zum Beispiel, wie sich dann sowas dann darstellt. Ja, dann gibt es hier rot, grün, zufälligerweise mal zweimal rot, dann wieder grün, dann wieder rot. Es ist eben das typische Zeichen einer Pattsituation. Ja, man schiebt sich irgendwie einfach so weiter. Irgendwie verkaufen will man nicht, aber bitte lass mich auch kaufen. Und dann sitzt man halt da und wartet auf den großen Impuls, der dann aus meiner Sicht am Mittwoch kommen könnte, nämlich dann mit der Fed-Sitzung, die zwar logischerweise für den US-Dollar und für die USA gilt, aber am Ende doch eine Sogwirkung, auch eine Strahlwirkung auf die anderen Märkte haben sollte. Also soweit kann man sich das durchaus dann auch mal eingestehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie könnte es hier jetzt weitergehen? Und es ist aus meiner Sicht immer noch Raum nach unten. So ist es nicht. Wir können noch mit knapp 23.000 ins Auge fassen. Auch wenn ich mir eher vorstelle, dass wir tatsächlich hier eigentlich aus diesem gesamten Bereich so um die 23.900 Punkte, dass wir hier dann rausbrechen und dann mit der Fed-Sitzung eben nochmal nach oben durchbrechen. Jetzt ist die Frage, ob es dann reicht an Schwung, um über die 24.800 auf die 25.000 zu laufen oder ob wir eben dann zurückkommen und nochmal uns weiterschieben. Dann ist jetzt die Frage, ja, worauf warten wir denn dann noch? Ja, nochmal auf die Zinssenkung der EZB zu warten, das könnte sich dann noch ein bisschen hinziehen. Heißt also, dann ist eben die Frage, welche Story treibt den DAX dann nach oben? Wann ist diese Range ausgestanden? Fakt ist, wir sind auf der Unterseite der Range. Das, die Möglichkeit, dass es nochmal nach unten geht, ist da, ja, aber aus meiner Sicht momentan eher nur als Spike. Ja, das muss man dann beobachten. Falls dann am Mittwoch eben der Impuls durchgereicht wird, dann haben wir zum Wochenschluss die Möglichkeit, nach oben zu laufen. Falls die Marktteilnehmer sagen, nee, irgendwie betrifft uns das doch nicht und das Geld geht jetzt dann doch lieber in die Aktien in den USA, dann haben wir die Möglichkeit, über die 23.000 vielleicht sogar noch mal darunter zu gehen. Also ganz aus der Welt ist dieses Szenario nicht, auch wenn ich mich momentan eher für die Aufwärtsbewegung hier begeistern kann. Deshalb mache ich hier mal so für das Buch sozusagen die Eins dahin. Das ist die erste Variante, die mir ja am ehesten gefällt und die ich halt auch für am wahrscheinlichsten halte. Ob so kommt, wir werden sehen. Wir müssen uns das Ganze mal anschauen. Ja, um mal so ein bisschen zu gucken, was man so intraday machen könnte. Natürlich rückwirkend immer nur. So sieht so eine Range dann halt aus, wenn man sich im 5-Minuten-Chart bewegt. Heißt also, dass man natürlich dann hier seine Trading-Möglichkeiten suchen kann. Sie sehen aber auch, man ist besser schnell. Man ist besser schnell in den Einstiegen, man ist besser schnell in den Ausstiegen und man hat eher am liebsten eine klare Begrenzung. Sie sehen aber auch, dass wer sich mit Unterstützung und Widerständen beschäftigt, hier durchaus auch ein bisschen was zu gucken hat und sich so mit so ein paar Dingen halt auch beschäftigen kann. Ja, so ein paar Zonen lassen sich hier doch relativ einfach identifizieren, an denen man so seine Trades entsprechend planen und aufsetzen kann. Ob der Markt es dann immer dahin schafft, ist einmal hingestellt. Aber wir sehen, ja, dass sich das relativ zügig hier auch darstellen lässt und wir dann eben über Formationen gehen können, mit Candlesticks arbeiten können. Aber wie gesagt, man braucht hier doch ein schnelles Pferd, wenn man hier unterwegs ist. Das war so ein bisschen aus dem Ausbildungsaspekt. Lass uns direkt mal in die Schweiz reingehen, ist ein SMI. Auch hier sind wir natürlich im Future. Und die Idee beim letzten Mal war im Endeffekt, dass wir das Potenzial durchaus noch haben, auf rund 12.500 Punkte zu laufen. Ja, irgendwie, ja, weiß gar nicht, hat es tatsächlich, sind wir noch hochgegangen? Nee, hat es nicht geklappt. Also das Pulver war verschossen, man ist vielleicht nochmal so leicht hochgedippt. Sie sehen es, das hat uns jetzt ein Bearish Engulfing eingebracht, auch wenn ich das jetzt nicht so stark gewichten möchte, weil wir uns hier aus so einer Seitwärtsbewegung lang schieben. Ja, das ist eher so ein Bearish Engulfing hier, was wir zwischen der Woche vom 3. März und vom 10. März haben. Damit kann man was anfangen, wenn wir eine schöne, starke Bewegung nach oben haben, dann klare Bremssignale und die Umkehr. Ja, das, sowas ist ja mit einem stärkeren Impact, also mit einer höheren Auswirkung versehen. Hier, ja, Sie sehen, haben wir das immer auch mal vorher gehabt, zuletzt in der Woche vom 9. und 16. Juni in beiden Wochen. Und der Impact ist jetzt eher so untergeordnet. Dann krabbelt man eben wieder so ein bisschen zurück. Ja, dann konsolidiert man eben wieder. Am Ende, ja, Fakt ist, den Weg nach oben, den hat der SMI nicht geschafft. Und aus meiner Sicht sollte das jetzt auch erstmal versperrt sein. Und ich kann mir jetzt eben vorstellen, dass wir eben jetzt von der Stelle aus nochmal nach unten korrigieren, wenn auch nicht wirklich gravierend. Das muss man sich natürlich auch hier wieder bewusst machen, sollte der US-Dollar jetzt wieder etwas schwächer werden, die Zinsen gesenkt werden, dann wird es ja noch teurer, sich in der Schweiz halt ja, einzudecken, also halt aus der Schweiz zu importieren in die USA. Wenn man dann noch das Thema der Zölle da drauf legt, ja, dann fragt man sich schon, gibt es nicht Ausweichprodukte? Und diese Frage werden sich sicherlich viele stellen. Ja, und dann ist eben hier die Frage, wo soll jetzt die Fantasie für den SMI herkommen, um jetzt hier wirklich richtig nachhaltig nach oben auszubrechen. Und damit halte ich dieses Szenario, dass es für den SMI nochmal nach unten gehen könnte, am wahrscheinlichsten mit dem Dreh- und Angelpunkt dann bei rund 11.600, 700, von mir aus 800 Punkten. Ja, da fängt diese ganze Geschichte der Unterstützung ja an. Sie sehen es, man kann das jetzt ein bisschen hin und her schieben, wie es einem gerade so gefällt. Aber im Großen und Ganzen ist es das letzten Endes. Ja, also mehr kann man hier jetzt an der Stelle nicht erwarten. Dass es jetzt nachhaltig ausbricht, wie gesagt, würde mich mehr als überraschen. Denn dazu gab es zuvor schon viel, viel bessere Gelegenheiten, die aber auch nicht genutzt wurden. Ja, dann gehen wir ab in den Nikkei und wie immer in Japan lebt man schon in der Zukunft. Hier wird schon die kommende Woche angesprochen, ja, auch wenn auch nur gering. Was wir aktuell sehen, man eröffnet dann eben doch auf dem gleichen Niveau, man eröffnet hat, das ist schon mal ganz gut. Und wir sehen eben auch, dass der Nikkei super stark ist. Ja, also dass man hier sich seit April mehr als erholt hat, man von einem Allzeithoch zum nächsten läuft und im Endeffekt auch hier wirklich wenig bis gar keine Korrekturen hat. Ja, das sind nur so kleine Rückläufe, die aber nicht wirklich irgendeinen Unterschied machen in der Steilheit dieser Aufwärtsbewegung. Was natürlich irgendwann zur Gefahr wird. Und wir sehen eben auch, dass man sich hier immer wieder so lang hangelt. Ja, anders kann man das nicht sagen. Das ist so wie, ja, Sie kennen so, wenn man sich so an diesen Sprossen, ja, von einem zum anderen lang bewegt, so kann man sich das so fest vorstellen. Und irgendwann werden die Hände müde, irgendwann kann man sich eben nicht mehr festhalten und dann fällt man halt runter. Und das ist die Gefahr, die hier jetzt langsam aufkommt. Ich glaube, wenn man sich das Bild mal so vor Augen führt, dann wird es relativ klar, hier sind wir deutlich und stark nach oben gelaufen. Aber Vorsicht mit zu viel Euphorie, irgendwann kommt die Korrektur zwangsläufig. Ich weiß, ich sage das immer, wenn ich das so sehe, und es liegt nicht daran, dass ich hier vielleicht einen Einstieg verpasst habe oder was auch immer, sondern es liegt eben daran, dass diese ganze Bewegung halt irgendwann mal korrigiert werden muss, weil es in der Natur der Sache liegt, in der Struktur der Märkte liegt. Und dann, wir können nochmal über 46.000 irgendwas reden, aber wie gesagt, selbst eine moderate Abwärtsbewegung könnte den Nikkei dann schon mal so um knapp 5.000 Punkte nach unten bewegen, was ungefähr gute 10% ausmacht. Also darüber muss man sich dann auch klar sein, dass diese Ausbruchsbereiche durchaus nochmal getestet werden könnte. Ja, wenn es nicht der ist, dann ist es der Bereich oben, hier vom Hoch, von 43.900, sagen wir rund 44.000. Das wäre hier nochmal die andere Zone, von der aus man sich dann wieder hochbewegen könnte. Also beides ist hier möglich. Das sollte man im Auge behalten, dass so eine Korrektur nicht nur kommen könnte, sondern kommen wird. Die Frage ist halt bloß wann. Ja, und da muss man eben aufpassen als Anleger und Investor. Dann gehen wir direkt mal in die USA. Hier sehen wir ein ähnliches Bild, aber hier kann man auch sagen, wen kümmert's? Es wird eben weitergekauft. Wir sehen halt immer wieder kleinere Versuche einer Korrektur, ne? Und das ist ein schöner Versuch mit so einem schönen Bearish Engulfing nach Allzeithoch, wo eigentlich jeder sagt, okay, jetzt wird mal durchgeatmet. In der Woche vom 28. Juli ist er direkt wieder negiert worden. Und seitdem schiebt man sich hier so in kleineren Mikrokerzen lang. Und jetzt in der vergangenen Woche kam der Ausbruch. Und ich sage es nochmal, hat da jemand AI gesagt? Hat da jemand OpenAI gesagt? Hat da jemand Oracle gesagt? Hat da jemand Google oder Meta, Alphabet, hat da irgendjemand was dazu gesagt? Halbleiter, AMD, klar, da geht's rund und das ist das, was wir eben hier letzten Endes sehen. Denn jetzt wird eben diese Karte nochmal gespielt, ein weiteres Mal. Und das ist das, was wir sehen. Warum? Weil die erwartete Zinssenkung sicherlich den Fokus auch nochmal auf Risk-On legt. Heißt also Tech-Aktien, die ja grundsätzlich angeblich mehr risikobehaftet sind, da sind sie ja auch, ja, von der Schwankungsbreite her. Aber momentan ist es eben ein Thema und deshalb ist das die Idee, dass man hier da eben sagt, naja, gehen wir halt mehr Risk on, gehen wir mehr Tech, gehen wir mehr in die Fantasie und nicht so in das Klassische rein. Und das sehen wir eben nicht nur in der Nasdaq, sondern auch im Dow Jones und im Ergebnis dann zusammengefasst im S&P 500. Ja, und das ist eigentlich so der Punkt. Es geht also wie besprochen nach oben, aber es gilt auch hier, ich weiß, keiner glaubt, ja, dass es auch hier irgendwann mal zu einem Ende kommen wird. Ja, und dieses Ende, und das müssen wir uns eben auch sagen, ist halt die Frage, kann es jetzt tatsächlich in die Jahresendrallye ungebremst übergehen? Oder brauchen wir vorher nochmal eine Korrektur, eine kräftige, eine deftige Korrektur, die wo auch immer herkommen kann, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, die aber eigentlich überfällig ist. Und ich bin jetzt hier kein Crash-Prophet, aber ich gebe es wirklich mit zu bedenken. Zinssenkung, vielleicht geht es nicht in Buy the News, sondern Sell the News. Ja, wie es eben oftmals so ist, Buy the Rumors, Sell the News. Vielleicht ist das dann schon der ausschlaggebende Faktor. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich gebe es zu bedenken, damit Marktteilnehmer sich zur Jahresendrallye nochmal wieder positionieren können, beziehungsweise die Jahresendrallye Schwung bekommt. Denn jetzt haben wir eben ja, eine lange Strecke schon hinter uns. Wir sind von knapp 4.800 Punkten, runden wir mal auf, großzügig von 5.000 Punkten auf 6.500 Punkte hochgerauscht, ohne nennenswerte Korrektur. Und das ist offen gesagt nicht gesund. Ja. Aber wer hält sich schon an die Regeln eines Arztes und an die Anweisung des Arztes, wenn es sich so schön feiern lässt? Trotzdem kommt irgendwann der Kater. Deshalb Vorsicht hier auch mit, ich sag mal, zu überhebelten Engagements, sagen wir mal so. Als Anleger mag das eine andere Sache sein, aber wenn man jetzt mit Hebel hier rangeht, größeren Hebel nutzt, Vorsicht damit, das kann schnell dann nach hinten losgehen. Das ist einfach hier an der Stelle nochmal die Warnung. Gehen wir mal in den Tageschart rein, hier stellvertretend auch für die anderen beiden Indizes. Und hier sehen wir sehr schön, wie sich halt auch so ein Ausbruch dann ja, darstellt und woran man den auch erkennen kann. Ja, wir sehen auf der einen Seite, ja, ja, ne, mal die bisschen saloppe Zeichnung, ja, wie sich hier so ein Dreieck bildet, ein steigendes Dreieck und wir eigentlich immer von einem höheren Tief zum nächsten laufen und eigentlich hier der S&P 500 so richtig hochgedrückt wird. Das ist das eine und das andere für die, die es sehen. Ja, wir haben ja auch die Mitte dieser Range, ja, die wir hier haben, die dann auch als Haltepunkt ja, herhält und beides zusammen in der Kombination drückt den S&P 500 nach oben. Hier der Ausbruchsversuch, wieder eingefangen, aber wir sehen es am Dreieck. Dann kommt der Ausbruch, Donnerstag stark, na gut. Am Freitag hat man sich dann gesagt, reicht es halt auch. Aber so kann man sich das Ganze dann eben auch herleiten. Und wir sehen eben auch, dass man hier im Endeffekt eine doch sehr, sehr steile Linie ziehen kann. Ja, etwas unsauber, es dient ja nur der Illustration, wo man eben sagt, dass es wird immer enger und irgendwann springt die Spirale dann hoch, aber sie wird sich dann auch irgendwann wieder zusammenziehen. Ja, das ist dann der Zusammenhang dabei. Heißt also aus meiner Sicht durchaus eine Korrektur im Rahmen des Möglichen. Wie weit die Korrektur geht, das wird sich dann zeigen. Und natürlich, es muss nicht unbedingt richtig runtergehen auf die 6.150. Ja, es können auch hier von mir aus nochmal die 6.400, 500 sein. Ja, das ist jetzt nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass irgendwann mal eine Korrektur kommen muss, darf und auch soll, die länger als eine Woche geht. Ja, dass man sich da einfach mal so ein bisschen neu sortieren kann. Das Gleiche geht im Endeffekt auch für die Nasdaq, wenn nicht sogar im stärkeren Maße. Obwohl wir hier in den letzten Wochen zumindest ein bisschen mal Ruhe reingebracht haben, ein bisschen seitwärts gelaufen sind. Aber wir sehen auch hier, dass wir vor dem Ausbruch sind. Heißt also, die Nasdaq ist nur knapp drüber, ja, über das Allzeithoch, schauen wir mal, 24.068,50. Und hier haben wir ein paar Punkte drüber. Ja, also knapp 100, sagen wir 90 Punkte oder so. Hier sind wir drüber. Also jetzt eher knapp, aber trotzdem deutlich. Und auch das zeigt uns auf der einen Seite, ja, das Thema Risk-On wird definitiv diskutiert und gespielt, das sehen wir hier schon, aber eben auch nicht wirklich so, dass man jetzt hier in die Vollen geht. Ja, also das ist auch so ein Aspekt. Wir haben am ehesten im Vergleich zum S&P 500 zumindest mal so ein kleines Szenario, ja, wo wir einfach so eine kurze Korrektur haben. Wir sehen es aber auch, im Endeffekt ist die Korrektur ja sehr, sehr, sehr mager, sehr gering. Und damit geht hier im Endeffekt das Gleiche wie auch für den S&P 500. Ja, von mir aus geht es nochmal auf 25.000 möglicherweise. Ich glaube, relativ greifbar. Aber auch dann haben wir so eine psychologische Basis, wo man gucken kann, könnte es vielleicht bei rund 22.600, 700, knapp 23.000 wieder zurückgehen. Also da nochmal dieses Tief, der Unterstützungsbereich getestet werden. Oder geht es dann einfach nochmal auf den Ausbruchsbereich, den wir gerade verlassen haben. Das wäre dann so die Idee. Also damit sollte man sich anfreunden, das sollte man im Auge behalten, genauso wie im S&P 500, dass hier eben auch wirklich nicht alles völlig ungebremst nur in eine Richtung gehen kann. Also ich weiß, ja, das hört man nicht gerne, ich rufe da wirklich in den Wald rein und man muss eben schauen, wie man sich da entsprechend absichert. Kurzer Blick nochmal auch hier in den Tageschart, auch hier sehen wir schön, wie diese Range dann durchbrochen wird. Hier haben wir eher den Charakter einer Range, nicht des Dreiecks. Aber wir sehen auch hier, dass wir gerade rausgebrochen sind und der Freitag eben dann halt positiv war im Vergleich zum S&P 500, eben dann negativ war, wenn auch nur gering. Ja, und dann gehen wir direkt in den Dow Jones. Hier war die Idee ja auch, dass es weiter nach oben gehen sollte. Und hier gilt im Endeffekt Ähnliches, auch wenn wir hier beim Dow Jones ein gesünderes Bild haben. Wir haben den Impuls, wir haben eine etwas stärkere Korrektur, die Fortsetzung des Impulses mit einer Konsolidierung und dann eben momentan die Idee des weiteren Ausbruchs. Und dann hangeln wir uns auch hier wieder auf die nächste größere Zahl, 47.000, von mir aus 47.500, sei es drum. Auch hier muss man sich dann die Frage stellen, wann kommt die Korrektur. Aber die sollte eben jetzt nicht so heftig ausfallen, wie die Möglichkeit beim S&P besteht. Ja, das wäre dann nämlich der Bereich um rund 45.100, 45.000 glatt vielleicht, ja, also je nach Momentum, um sich von dort aus nochmal zu sortieren. Ja, das wäre so eine Idee, die man hier mit dem gleichen Hintergrund im Endeffekt wie auch beim S&P 500 und der Nasdaq mit im Auge behalten sollte. Ja, dann habe ich Ihnen noch drei Einzelwerte mitgebracht, selbstverständlich, und zwar mit Blick auf die bevorstehende erwartete Zinssenkung Walmart. Hier bin ich beim letzten Mal, als wir das angeschaut haben, so gar nicht so lange her, davon ausgegangen, dass wir uns jetzt hier nochmal nach unten bewegen, auf die 88, sagen wir knapp 90 US-Dollar. Ja. Naja, so richtig weiter ist es hier jetzt nicht gegangen. Ne? Wir haben nochmal so einen kurzen Dip nach unten gemacht. Wir sehen ja beim Wochenchart einen schönen Mikro-Doji, der dann gefolgt ist von der grünen Kerze in der Woche vom 2. September. Und damit haben wir eigentlich sofort ein Umkehrmuster mit so einem Morningstar hier erreicht, auch wenn die Korrektur nicht wirklich da war. Ja. Und wir laufen wieder nach oben in den Widerstandsbereich rein. Das muss man natürlich sich überlegen, was könnte denn jetzt passieren? Auf der einen Seite, Walmart ist ja in einem deutlichen Aufwärtstrend seit 2022. Es ist eine kurze, das heißt kurze, aber noch eine relativ kräftige Korrektur über die erste Jahreshälfte hingelegt. Hat sich dann so ein bisschen erholt und ist jetzt zum zweiten Mal abgeprallt bei rund 100 Dollar, 105 Dollar, give or take, ja, so in dem Bereich. Und macht sich jetzt auf den Weg, wieder daran zu laufen. Ist aber, das ist der entscheidende Punkt, am einfachsten, am ehesten greifbar, der einfachste wäre hier bei rund 98 oder 99 Dollar gewesen und Walmart hat sich auf rund 96 Dollar verständigen können. Aber jetzt kommt halt die Idee, wir haben den einfachsten Rücksetzerbereich, die einfachste, schnellste Unterstützung genommen, von dort aus ging es weiter. Die Fed steht kurz davor, den Erwartungen des Marktes gerecht zu werden, die Zinsen zu senken. Geld wird günstiger, was macht also der Verbraucher? Geht shoppen. Ob er jetzt bei Walmart einkaufen geht, das sei mal dahingestellt, aber im Endeffekt macht er das natürlich trotzdem. Ja, das kann ja nicht jeder irgendwie sich bei Louis Vuitton tummeln. Heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier jetzt über einen Ausbruch reden, vor allem im Zuge der Fed-Sitzung, ist durchaus gegeben. Die ist aus meiner Sicht höher, als dass wir hier jetzt nochmal wieder abprallen und dann nochmal nach unten durchlaufen. Beides wäre möglich, beides wäre aber letzten Endes eher der Aspekt, dass es dann ja entweder früher oder später nach oben geht. Und ob es dann tatsächlich nochmal wieder auf die rund 99 oder knapp 97 Dollar geht, das wird sich zeigen. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit für Walmart momentan aber eher so, dass der Ausbruch nach oben gelingt. Dafür spricht, ja, wenn Sie der Idee vom letzten oder von dem folgen, was ich vorhin gesagt habe, mit der Hälfte der Range, der Mitte der Range, da sind wir abgeprallt. Also das ist ein starkes Zeichen, das ist die Unterstützung und deshalb ist hier die Idee, dass es eigentlich aus meiner Sicht nach oben gehen sollte. Dann habe ich Ihnen noch SAP mitgebracht, denn wenn einer von Oracle spricht, dann spricht man natürlich schneller mal von SAP. Das muss man natürlich aber auch sagen, ist es dann doch das Gleiche, was hat den SAP damit zu tun, dass Oracle irgendwie was mit OpenAI gedealt hat? Ja, wenn man in den Chart schaut, nicht wirklich viel. Das war eigentlich auch so der Aspekt, den ich beim letzten Mal, als ich SAP vorgestellt hatte, behandelt habe. Da ging es ja hier eher um den Durchbruch, ja, durch das Tief, mit dem Pullback dann angesetzt, um zu sagen, da könnte es nochmal hier so ein bisschen hin und her wackeln. Aber am Ende könnte man sich bei rund 210 Dollar, nicht Dollar, Euro, genau, wir sind bei Euro, aber 210 Euro, da könnte man irgendwo mit so einer Bremswirkung rechnen. Und da muss man sich die ganze Geschichte mal anschauen. Das ist durchaus realistisch, dass wir hier an der Stelle so einen Dreh- und Angelpunkt haben. Da kann man hinschauen. Jetzt irgendwie was zu machen, ist aus meiner Sicht nicht wirklich hilfreich. Der ganze Bereich darf angelaufen werden. Und ob wir jetzt bei 215 abbremsen, 210 oder ein bisschen weiterlaufen, das wird sich dann zeigen. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal so einen Auslauf. Und dann hätte ich gerne eine Kerze, die eine untere Lunte halt auch hat, wo wir sehen, da kommen die Käufer zurück. Darauf kann man dann mal achten. Das kann ein Tageschart sein, das kann aber auch im Wochenchart sein, je nachdem, wie viel Geduld man da so mitbringt und wie genau man dann hinschaut. Aber vorher würde ich hier SIP nicht anfassen. Ansonsten wäre eben wirklich dann die Idee zu sagen, gleiche Sache letztendlich auch wie bei Walmart. Man ist von einem super starken Aufwärtsmove jetzt in eine Korrektur übergegangen, die aber das Potenzial hat, jetzt beendet zu werden und dann eben auch, naja, aus dieser kleinen Abwärtstrendlinie, würde ich sagen, das ist eine Abwärtstrendlinie, aber ne, das, was hier nach unten drückt, dass wir da letzten Endes rausbrechen und dann eben über die 290 halt auf die 300 Euro dann laufen. Das Potenzial ist da, aber wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt liegt eben bei rund 210, 215, von mir aus 220, ja, sei es doch mal so in dem Bereich, da entscheidet sich das, wie es mit SAP weitergeht. Ja, damit gehen wir zum Schluss nochmal zu Apple. Die Keynote ist vorbei, alle Produkte wurden gezeigt. iPhone 17 in den verschiedenen Varianten, die Ultra 3. Bei den MacBooks habe ich jetzt nicht so geguckt. Es gibt irgendwie neue Kopfhörer oder eine neue Variante. Es gibt AI-Übersetzung, was ich natürlich für mich als durchaus attraktiv finde, wie Sie sich vorstellen können. Ja, das macht das Leben für mich auf Reisen deutlich leichter. Aber der Markt ist eben irgendwie verhalten. Warum? Was ich jetzt so verfolgt habe, ist, dass die AI, hat da jemand AI gesagt, mit Siri irgendwie weit hinter dem zurückhängt, was andere so bieten, allen voran Google mit dem Pixel beispielsweise und eben auch anderen. Ja, also da ist man etwas enttäuscht und das sehen wir hier letztlich in den Zahlen oder hier Zahlen in der Kerze. Wir sehen, dass der Markt deutlich zurückgekommen ist. Ja, Apple hat nachgegeben, ist aber wieder hochgekauft worden und das sehen wir hier am besten im Tageschart, wie wir hier am Mittwoch mit den Enttäuschungen eigentlich schon runtergefallen sind, in den gesamten Bereich von $225 auch gegangen sind. Aber da sehen wir auch eine Unterstützung, ja, hier. Na, damit im Unterstützungsbereich, lasse ich jetzt mal hier liegen. Von dort aus geht es jetzt erstmal wieder hoch. Von daher nehme ich mal die Freiheit, das einfach nur so ein Stückchen weiter nach rechts zu verschieben. Mit dem Aspekt, dass wir dann wieder ein neues Hoch hier machen und uns dann so langsam nach oben durchdrücken. Denn machen wir uns nichts vor, natürlich werden die Sachen verkauft, die vorgestellt wurden. Natürlich wird weiter an AI gearbeitet. Dann freut man sich eben bei der nächsten Keynote drauf. Ja, wie auch immer, das ist jetzt in einem Jahr, das wäre ein bisschen viel, aber na, da wird schon noch was kommen. Und dementsprechend, ich bin zuversichtlich, dass Apple sich jetzt so sukzessive in die Richtung $260 hochbewegt. Ja, damit haben wir das auch schon wieder mit der Marktwoche abgeschlossen. Wie gesagt, schauen Sie mal bei ifda.org vorbei, falls Sie sich für die Konferenz interessieren. Und ansonsten sehen und hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, dann am Donnerstag mit Fast & Forex. Dann werden wir mal schauen, was mit der FED-Sitzung jetzt letztendlich wirklich passiert ist. Ja, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Wieland Alt.